Jeder von uns hat Menschen in seinem Alltag, die einen so richtig herausfordern. Menschen, an denen man sich reibt, schleift, wo man vielleicht manchmal denkt, ein paar andere wären mir lieber. Aber man kann sich's nicht raussuchen. Und das Thema heute zu diesem Gottesdienst ist, wir sind für Gott eine echte Herausforderung. Meine Frau hat heute Morgen zu mir gesagt, eigentlich müsste doch da stehen, du bist für Gott eine echte Herausforderung. Und sie hat recht. Aber wenn man sich das mal überlegt, wir haben in unserem Bild von Gott ganz oft so einen Gott, der unendlich gütig ist, der einfach ja niemals die Schnauze voll hat. Und zugleich müssen wir uns bewusst machen, dass es Gott nicht einfach, nicht nur mit mir hat, meine Frau vielleicht manchmal auch nicht, aber wir alle sind eine echte Herausforderung für Gott. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu dem Gottesdienst. Mein Name ist Matthias Rück, ich bin der Jugendpastor hier in der Gemeinde. Und wir haben es vorhin schon gehört und gesehen, es geht in den kommenden Wochen um das Richterbuch. Und damit wir ein Stück weit verstehen, um was es so geht, möchte ich noch mal kurz eine kleine Einführung ins Richterbuch geben. Und wir haben den Film vorhin schon gesehen. Wer sich den noch mal anschauen möchte, den findet man unter YouTube oder in YouTube unter Richter Bibelprojekt. Also da kann man noch mal angucken, weil der hat relativ schnell gesprochen, der Erzähler. Das Richterbuch ist ein Buch, das es in sich hat. Und wenn man da schaut, dann stellt man fest, die Bibel, die gibt uns keinen Hinweis auf den Verfasser von dem Richterbuch. Das Buch hat seinen Namen einfach nach den Richtern, welche das Volk Israel nach der Einnahme von dem verheißenen Land regiert haben. Und wenn wir an Richter denken, dann sind es die Menschen in den Gerichtssälen, die Recht sprechen, die urteilen und verurteilen. Aber diese Richter in der damaligen Zeit, die heißen zwar Richter, aber sie hatten eigentlich auch andere Aufgaben inne. Und zwar sind es drei Stück, nämlich erstens, sie haben richterliche Entscheidungen getroffen, so wie es eben auch unsere Richter tun. Aber genauso auch waren es militärische und politische Führer, Anführer von dem Volk Israel oder zumindest von Teilen davon. Und dann das Dritte, und das ist elementar wichtig, die Richter, sie haben auch eine geistliche Führung ausgeübt. Da kommen wir nachher noch drauf, aber das waren die, die das Volk wieder an Gott erinnert haben. Und es haben schon viele Menschen versucht, aber es ist fast unmöglich, so eine chronologische Tabelle von den Richtern aufzustellen. Also welcher wann zeitlich dran war. Da gibt es 40 bis 50 verschiedene Tabellen und der Paulus weist auch auf eine davon hin. Was man aber weiß ist, diese Zeitspanne, die das Richterbuch umfasst, das sind so circa 300 Jahre. Und zwar zwischen 1360 und 1060 vor Christus. Der Hauptgedanke in diesem Buch, und es kam so ein bisschen in dem Film auch rüber, ist der Verfall von dem Volk Israels. Es wird immer wieder in diesem Richterbuch das militärische, aber genauso auch das moralische Versagen von Israel betont. Und dafür gibt es drei Gründe. Nämlich erstens, obwohl dieses Volk Israel von Mose herausgeführt wird aus Ägypten, aus der Versklavung, hinein in dieses verheißene Land der Kanaaniter, gibt es dort überall noch kanaanitische Stellungen, von wo aus noch immer Widerstand geleistet wird. Da wurde zum Beispiel in der Zeit der Richter Jerusalem erobert, wo die Jebusiter gewohnt haben, aber niemals richtig, niemals ganz. Erst als dann der König David an der Macht war, nach der Richterzeit, da war Israel vollständig im Besitz, da war Jerusalem vollständig im Besitz von Israel. Das zweite Problem in der damaligen Zeit war, es gab keine Hauptstadt. Da war Silo, das religiöse Zentrum war, aber es gab keine politische Hauptstadt, so wie jetzt später das Jerusalem, von der regiert wurde. Die Richter, die haben immer in ihrer eigenen Gegend, in ihrem eigenen Flecke regiert. Und kaum einer von ihnen hat es geschafft, die ganze Nation, das Geschick zu beeinflussen. Das war mehr lokal. Und das Dritte, was so eine Herausforderung stellt, das ist dieses Gelände Kanaan. Durchdrungen von Gebirgszügen und so weiter. Und genau dasselbe Problem, wie die Israeliten hatten, hatten schon die Kanaaniter vor ihnen. Denn dieses Gelände, das hat eher für Zersplitterung als für Vereinigung gesorgt. Und wenn man sich das Buch Richter jetzt anschaut, und ich ermutige euch im Hauskreis, im Jugend-, im Teenkreis, egal wo, euch das Buch mal anzuschauen. Nicht nur, wenn ihr Liebhaber von Krimis seid, sondern es lohnt sich wirklich, diese Geschichten zu lesen. Es zeigt ein Stück weit die Boshaftigkeit von uns Menschen. Im Neuen Testament gibt es da ja den Römerbrief, wo viel über den Mensch gezeigt wird, aber genauso auch im Alten Testament. Und es zeigt auch, der Mensch, er wird nicht schlechter, sondern er ist schon immer von Grund auf böse. Und bezeichnend ist der Gegensatz, den das Buch Richter hat, im Vergleich zum Buch Josua. Josua war ja der, der dieses Volk Israel dorthin geführt hat, ins verheißene Land. Und wenn man sich diese zwei Bücher anschaut und vergleicht, dann steht dieses Buch Josua immer wieder für Siege, für Erfolg, der durch Glauben passiert. Josua, er vertraut auf Gott und er darf erleben, wie Gott ihm den Sieg schenkt, durch Glauben. Auch wenn die Umstände dagegen gesprochen haben. Und im Gegensatz dazu, das Richterbuch, der steht ganz stark für Niederlagen. Das Volk Israel erlebt eine Niederlage um die andere, und zwar durch Ungehorsam und durch Kompromisse, die sie eingehen. Und interessant im Buch der Richter ist der letzte Vers. Auch das war vorhin kurz angezeichnet im Film. Dieser Vers, er zeigt genau den geistlichen Zustand auf, der in dieser Zeit herrschte. Und zwar steht da Richter 21, Vers 25, in jenen Tagen war kein König in Israel und ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Wenn jeder tut, was er selbst für recht hält, dann funktioniert Zusammenleben nicht. Und dann stellt es Gott vor große Herausforderungen. Und kurz möchte ich auch noch auf eine Unterteilung im Richterbuch eingehen. Jawohl, jetzt funktioniert's. Also am Anfang Kapitel 1 und 2 die Einleitung, hinten Kapitel 17 bis 21 der Schluss und dazwischen, da wiederholt sich was 7-mal. Und zwar, vorhin haben wir es gesehen, so eine Abwärtsspirale. Da wird gezeigt, das Volk Israel lehnt sich auf gegenüber ihren Gott, vergessen ihren Gott und leben in Sünde. Und es führt dazu, dass Gott Gericht schenkt, dass Gott Völker schenkt, umliegende Völker, die über die Israeliten herfallen und die Herrschaft übernehmen über sie. Und das führt dazu, dass die Israeliten sich beugen, dass sie erkennen, sie sind auf dem Holzweg und umkehren, dass sie Gott anrufen und um Hilfe bitten. Und dann passiert es, dass Gott sie erhört und dass Gott Rettung schenkt. Und zwar durch das, dass er einzelne Personen, nämlich die Richter, beruft. Die Richter, sie sind so ein Stück weit eine Antwort Gottes auf das Flehen des Volkes Israel. Und dann geht's wieder von vorne los. Das Volk Israel vergisst Gott wieder und es macht wieder genau das Gleiche, nur immer schlimmer. Und das Ganze passiert 7-mal in diesem Richterbuch. Wir sind für Gott eine echte Herausforderung. Warum denn eigentlich? Und damit möchte ich jetzt endlich zur Predigt kommen. Der erste Punkt, Gott steht zu seinem Wort. Und da möchte ich lesen in Richter Kapitel 2, Vers 1 bis 3. Da steht, es kam aber der Engel des Herrn herauf von Gilgal nach Bochim und sprach, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und in das Land gebracht, das ich euren Vätern zu geben geschworen habe und gesprochen, ich will meinen Bund mit euch nicht brechen ewiglich. Ihr aber solltet keinen Bund schließen mit den Bewohnern dieses Landes. und ihre Altäre zerbrechen. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Warum habt ihr das getan? Da sprach ich, ich will sie nicht vor euch vertreiben, damit sie euch zum Fangstrick werden und ihre Götter zur Falle. Das sagt dieser Engel des Herrn zu den Israeliten. Und wichtig dann zum Verstehen ist ein paar Verse später, und das möchte ich auch noch lesen, ab Vers 6, Richter 2, ab 6. Als Josua das Volk entlassen hatte und die Israeliten hingezogen waren, ein jeder in sein Erbteil, um das Land einzunehmen, diente das Volk dem Herrn, solange Josua lebte, und die Ältesten, die noch lange nach Josua lebten, und alle die großen Werke des Herrn gesehen hatten, die er an Israel getan hatte. Da starb Josua, der Sohn Nuns, der Knecht des Herrn, als er 110 Jahre alt war. Und sie begruben ihn im Gebiet seines Erbteils in Timnath-Heres auf dem Gebirge Ephraim, nördlich vom Berge Gaasch. Als auch alle, die zu der Zeit gelebt hatten, zu ihren Vätern versammelt waren, kam nach ihnen ein anderes Geschlecht auf, das den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er an Israel getan hatte. Da taten die Israeliten, was dem Herrn missfiel, und dienten den Baalen und verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus Ägyptenland geführt hatte, und folgten anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die um sie her wohnten. Und sie beteten sie an und erzürnten den Herrn. Da wird gezeigt, was das große Problem von dem Volk Israel ist. Da waren diese Glaubensväter der Josua, da waren diese Ältesten, die wussten, was Gott alles Großes getan hatte in ihrem Leben. Und da starb einer nach dem anderen. Und irgendwie hatten die vergessen, eine Kinderstunde, eine Jungscha oder einen Sonntagsgottesdienst, das Schwibbeland einzuführen. Und die Kinder, sie wussten nichts mehr von dem, was da ursprünglich mal gewesen ist. Das Problem, diese Menschen, sie haben Gott vergessen. Ich habe mir gedacht, wie ist es denn heute bei uns? Eigentlich doch nicht anders. Die Menschen haben Gott vergessen. Und Gott, er hat extra noch einen Bund gemacht, damals mit dem Mose, dieser mosaische Bund, der Gesetzesbund. Ein Bund, ein Vertrag zwischen Gott und uns Menschen. Ein Bund, wo Gott als Partner auf der einen Seite und die Menschheit, das Volk Israel, auf der anderen Seite sich gegenüberstehen. Eigentlich muss man sagen, dieser Bund, dieser Vertrag, das ist ein ungleicher Bund. Nämlich mit dem großen Gott und auf der anderen Seite mit uns Menschen. Das war nicht ganz auf Augenhöhe, denn Gott steht ja über den Menschen. Und trotzdem lässt er sich ein und macht einen Vertrag. Und ein Vertrag, der hat eine Verpflichtung. Man unterschreibt heutzutage, damals war das ein bisschen anders, aber man steht zu seinem anderen, man pflichtet sich diesem Vertrag bei, den einzuhalten. Vielleicht so wie heute ein Ehevertrag oder vielleicht auch wie so Verträge, die es zwischen Firmen und Transportdienstleistern gibt. Und da ist es ja so, wenn so eine Spedition Ware an eine Firma bringt und sich nicht an den Vertrag hält, wenn der LKW zu viel im Stau steht, dann muss man Konventionalstrafe zahlen. Richtig viel Geld, allein schon, wenn man ein paar Minuten zu spät kommt. Warum? Weil da ganz viel anderes mit dranhängt. Wenn man sich überlegt, diese in der Automobilindustrie, diese Produktion Just in Time, da ist so ein ganzes Werk darauf angewiesen, dass die Teile pünktlich da sind. Und wenn die nicht kommen, dann stehen vielleicht ein paar hundert Leute da und haben nichts zu tun. Es hat ganz große Auswirkungen, wenn da nur einer sich nicht dran hält. Ein kleines Glied in der Kette sorgt dafür, dass ganz viel kaputt geht. Und genau so ist es auch bei dem Volk Israel, bei diesem Bund, den Gott mit den Menschen eingeht. Dieser Vertrag, er darf nicht gebrochen werden und Gott, er stellt sich dazu. Gott, er ist diesem Bund treu. Er hält sich absolut daran. Aber wie sieht es denn mit den Menschen aus? Wie sieht es mit dem Volk Israel aus? Und das ist mein zweiter Punkt. Glaube und Gehorsam gehören zusammen. Wir haben gerade gelesen, solange Josua gelebt hat und die Ältesten, da hielt sich jeder dran und hat geglaubt, dass es diesen lebendigen Gott gibt. Aber als diese Ältesten weg waren, da war plötzlich auch der Glaube weg, der Gehorsam weg. Gott, er bleibt diesem Bund treu, er bekennt sich zu uns Menschen, während wir Menschen damals, aber bis auf den heutigen Tag, immer wieder untreu sind. Sogar wir Christen. Dieser Bund zeigt aber auch, Glaube an Gott und Gehorsam ihm gegenüber gehören untrennbar zusammen. Ich kann nicht sagen, ich glaube an Gott und tue, was ich will. Das Volk Israel kann nicht sagen, ja, wir folgen diesem Gott nach, aber wir machen dann doch lieber noch ein bisschen Götzendienst. Vielleicht sonntags an Gott glauben und unter der Woche mache ich eigentlich, was mir gerade lieb ist. Und das Leben dieses Volkes, es zeigt genau das Gegenteil. Die haben nicht das gelebt, wofür sie eigentlich eingestanden sind. Und das stellt Gott vor eine große Herausforderung, auch in meinem Leben. Dieser Bund, den Gott mit Mose am Berg Sinai eingegangen ist, ist mit deshalb nicht der letzte Bund Gottes mit den Menschen. Nein, Gott, er hat nochmals einen neuen Bund, einen ewigen Bund geschenkt, weil der Mensch, die Israeliten damals, weil sie untreu waren. Und interessant ist, schon im Alten Testament wird dieser zukünftige, dieser neue Bund verheißen, der für immer bestehen soll. In Jeremia 31, Vers 31 bis 34, da steht, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Ein Bund, den sie nicht gehalten haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der neue Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihrem Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Gott sagt mit diesem neuen Bund, er will's in unser Herz schreiben, dass wir nicht auf die Generation vor uns angewiesen sind, um von Gott zu erfahren, dass sie es weitergeben, sondern Gott will es den Menschen in ihr Herz schreiben. Und Jesus in Person ist dieser ewige Bund, den Gott schließt. Und es ist eigentlich ein einseitiger Bund. Die Richter, sie sind so ein kleiner Vorgeschmack, so eine Vorankündigung auf das, was Jesus später tut. Jesus, der ewige König für sein Volk ist, der vollkommene König, während die Richter unvollkommen sind. Ich habe es vorhin in dieser Grafik gezeigt, die Richter, sie waren die Antwort Gottes, nämlich die Errettung. Die Errettung, wenn das Volk Israel zu Gott geschrien hat. Und Jesus, er ist der Retter schlechthin. Nicht nur für ein kleines Volk, für eine gewisse Zeit, damit dieses Volk aus der Gefangenschaft befreit wird. Nein, Jesus, er ist der vollkommene Retter, der uns auf ewig Rettung schenkt, der uns der Sünde entreißt und das ewige Leben gibt. Und als ich das Alte Testament, auch dieses Richterbuch gelesen habe, da war in mir so eine ganz zentrale Frage, die sich immer wieder auftut, wenn ich im Alten Testament lese. Wie sieht es denn aus, wenn ich mich falsch verhalte? straft mich Gott dann auch so, wie er diese Israeliten damals gestraft hat? Sprich, wenn ich Gott entsprechend wohlgefällig lebe, dass er mir Wohlstand schenkt, dass er mir Reichtum schenkt, dass er mir Gesundheit schenkt. Und auf der anderen Seite, wenn ich nichts von ihm wissen will, wenn ich mich von ihm abwende und Dinge wichtiger werden, dass er mir dann das Gegenteil schenkt. Und ich glaube, das liegt tief, steckt tief in uns drin. Und das ist mein dritter Punkt. Die Strafe liegt auf ihm. Und es steht im Römer 1, Vers 18, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es wahrnimmt, ersehen an seinen Werken, sodass sie keine Entschuldigung haben. Da steht drin im Römerbrief, wir können Gott in der Schöpfung erkennen. Es ist keine Entschuldigung, irgendwann mal zu sagen, wir wussten nicht, dass es Gott gibt, denn wir können ihn in der Schöpfung erkennen. Und dann heißt es weiter, denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken. Und ihr unverständiges Herz ist verfinstert, die sich für Weise hielten, sind zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen. Und so weiter. Am Ende unseres Lebens steht Gottes Strafe für unser Leben, nämlich der ewige Tod, das Getrenntsein von Gott. Weil aber Jesus der ewige Bund ist, der nicht nur den Juden und dem Volk Israel gilt, sondern allen Menschen gilt für unseren Ungehorsam. Und das ist, was in Jesaja steht, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Und dann heißt es aber, er, Jesus, ist um unserer Missetat willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und das ist eine Wahnsinnszusage. Obwohl es wir verdient hätten, weil wir eigentlich, wenn wir ehrlich sind, kein Haar besser sind wie diese Menschen damals. Wie diese Menschen, die uns im Richterbuch vorgezeigt werden. Dürfen wir wissen, wenn wir mit Jesus leben, die Sünde liegt auf ihm. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden haben. Diese Strafe, die Gott uns geben müsste, mit der er uns strafen müsste, die liegt auf Jesus. Und das heißt, obwohl wir für Gott eine echte Herausforderung sind, hat er diese Herausforderung angenommen, hat er dich und mich angenommen und gibt uns in Jesus eine Lösung für diese Herausforderung, für dieses Problem. Die Strafe, die wir verdient hätten, liegt auf Jesus. Und das dürfen wir dankbar annehmen. Jesus hat mit dem Tod am Kreuz die Strafe auf sich genommen, dass du und ich Frieden haben. Und damit möchte ich schließen und ein Gebet sprechen. Herr Jesus, hab Dank, dass wir dein Wort haben. Und hab Dank, dass uns das Richterbuch zeigt, dass wir als Menschen von Grund auf schlecht sind. Dass in uns nichts Gutes ist. Und doch hast du die Herausforderung angenommen, hast du uns angenommen, indem du deinen Sohn geschickt hast. Und Herr Jesus, ich bitte dich, mach uns das immer wieder neu bewusst, was es heißt, dass du für uns bezahlt hast und dass das ein Geschenk ist, das wir annehmen dürfen. Und so bitte ich dich für jeden Einzelnen von uns, dass uns das an diesem Tage ganz neu bewusst wird und dass das unser Leben prägt, dass uns das motiviert, es anderen weiterzugeben, auch unseren Kindern, dass die dich kennenlernen. Herr Jesus, hab Dank dafür. Amen.